Ganz herzlichen Dank der Band für die tiefen Wahrheiten, die wir da haben dürfen singen. Wer an mich glaubt, kann mit mir Wunder vollbringen, haben wir gerade gesungen. Am Ende der Predigt kommen wir wieder an den Punkt. So, ich switche um auf Hochdeutsch, damit wirklich alle, auch die, die am Livestream zugeschaltet sind, das verstehen, was ich sage und was ich auf dem Herz habe. Andreas hat mich gebeten, heute zu predigen, damit er mal wieder die Möglichkeit hat, bei einer Einsegnung von einer Enkelin dabei zu sein. Und ich habe gerne zugesagt, weil ich ein Thema auf dem Herz habe, was mich seit einem halben Jahr ganz, ganz fest bewegt und das ich heute mit euch teilen möchte. Es ist ein großes Thema, es ist nicht mehr und nicht weniger als der große Heilsplan Gottes. Wir als seine Bündnispartner. Und es ist ein bisschen ambitioniert, das in einer Predigt abhandeln zu wollen. Und trotzdem, ich habe gern Herausforderungen, werde ich mich dem stellen. Warum tue ich das? Meine Frau und ich haben lange eine Wohnwand gesucht für unser Wohnzimmer. Und dann haben wir eine Firma gefunden hier in der Schweiz, wo man ganz individuell seine Wohnwand zusammensetzen kann. Und dann haben wir angefangen zu basteln und zu machen. Und ihr seht es eben noch nicht. Ihr solltet es aber sehen. Das da solltet ihr sehen. Genau. Jetzt seht ihr es. So sieht das Teil aus, was jetzt auch endlich in unserem Wohnzimmer steht. Das war allerdings gar nicht so einfach, weil als das geliefert wurde, war keine Anleitung dabei, so wie man es von IKEA kennt. So mit nimm Schlüssel 1, Schraube 2 und Platte 3 und dann, sondern was in unserem Wohnzimmer lag, war ein Haufen von Kartons, so etwa 30, 40 Kartons. Wir haben noch nie so viel Kartonabfälle zum Recyclingparadies gebracht. Und eine Liste mit all den Teilen, die wir hatten. Und den Bauplan, wie das fertig aussehen soll. Und jetzt mach mal da draus eine Wohnwand. Und für mich ist es ein Sinnbild, wie es uns manchmal mit Gottes Wort, mit der Bibel geht. Wir lesen einzelne Teile, aber wir haben irgendwie Mühe, das zuzuordnen. Ist das ein Regalboden oben, ein Regalboden hinter Türe, ein Regalboden hinter Glastüre? Was ist das? Und ich möchte euch heute reinnehmen und hoffe, dass es uns hilft, den roten Faden durch die Bibel zu erkennen und zu erkennen, wo welches Teil hin muss und wie wir manche Sachen einordnen müssen. Und ich versuche, den großen Bogen zu spannen vom Alten zum Neuen Testament. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe mir das nicht alles selber ausgedacht, so schlau bin ich nicht. Und ich möchte auch den Leuten Ehre geben, denen Ehre gebührt. Die eine Quelle ist ein ganz tolles Buch von Tobias Teichen, das heißt Roots. Das zweite ist ein Heftchen von Marcello Cocciullo, die verborgenen Schätze des Abendmahls, Jesus, unser Bündnispartner. Und das dritte ist ein Podcast von schnell schauen, wie er heißt, Michael Merkt vom Gospel Center in Bruck. Der hat 9 Predigten à 45 Minuten zu den Bündnissen Gottes gehalten. Ihr kommt heute den exklusiven Service von mir, das Konzentrat in 30 Minuten. Genau. Ist aber trotzdem hochspannend. Also ich bin noch nicht ganz durch, ich gebe es zu. Aber es ist was Tolles, so während dem Autofahren habe ich mir da ganz viele von denen reingezogen. So, damit es uns gelingt, diesen Bogen zu spannen, müssen wir mal anfangen beim Wesen Gottes. Wie ist Gott? Und weil ihr ja alle schon lange oder vielleicht auch noch nicht so lange oder vielleicht auch noch gar nicht mit Jesus unterwegs seid, habt ihr ja alle ein Bild davon, wie Gott ist. Und das möchte ich gerne schnell von euch abholen. Wie ist denn Gott? Einfach, es gibt keine falschen Antworten, es gibt auch keine Noten. Wie ist Gott? Was fällt euch dazu ein? Was ist das Wesen Gottes? Also treu habe ich gehört und dann was Zweites, das habe ich nicht gehört, aber es kam auch was. Liebe. Ich habe keinen Platz mehr, ihr seid super. Einige von diesen Eigenschaften möchte ich mit euch ein bisschen intensiver anschauen, andere ein bisschen weniger. Aber die, die mir in den Sinn gekommen sind bei der Vorbereitung, sind auch viele, die ihr schon genannt habt. Das eine ist, Gott ist heilig. Das andere ist, Gott ist allmächtig. Gott ist treu, Gott ist gnädig und, was hatte ich noch einen, hatte ich glaube noch, genau, und die Liebe, zu der komme ich nachher auch noch. Aber es ist alles natürlich, es ist alles völlig richtig. Und das ist für mich immer wieder so spannend, weil Gott über die ganze Bibel durch genau das ist und genau so ist. Und wir haben manchmal so ein bisschen die Tendenz, oder ich hatte auch lange die Tendenz, ja, so im Alten Testament, das war, da hatte Gott so ein bisschen die Sinnkrise und dann hat er am Ende des Alten Testaments, hat einen Selbstfindungstrip gemacht, dann hat er Jesus auf die Erde geschickt und dann kam die Liebe und dann kam Gnade und dann kam Treue und dann war alles gut. Aber liebe Freunde, ich glaube, das ist grundfalsch und ich versuche heute mit euch zusammen den Beweis anzutreten, dass Gott schon immer genau so war, dass Gott heute so ist und dass er in alle Ewigkeit so sein wird. Die erste Eigenschaft, die für mich zum Wesen Gottes gehört, ist, dass er ewig ist. Wir lesen das, ich habe euch jetzt bei den nächsten paar Folien immer eine Stelle aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, um nämlich genau meine These zu untermauern, dass Gott schon immer war, heute ist und immer sein wird. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall erschufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Oder im Neuen Testament in der Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott. Der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Da sind wir schon bei der nächsten Eigenschaft, Gott ist allmächtig. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Und alle, könnte man noch hinzufügen. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Oder Jesus selbst sagt in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Gott ist allmächtig. Gott ist aber auch heilig, ihr habt es gesagt. Wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt solche Wunder? Das steht im 2. Mose. Und im 1. Petrusbrief lesen wir, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Petrus zitiert da wiederum einen Vers aus dem 3. Mose. Also ihr seht, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und dann zwei Eigenschaften, die ich heute besonders betonen will. Das ist nämlich, dass Gott gnädig ist und dass Gott treu ist. Im 2. Mose 34, das ist ziemlich am Anfang der Bibel, lesen wir, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld und Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft. Das ist immer so der Teil, den hören wir nicht so gerne. Aber wenn man den letzten Satz weglassen würde, dann könnte man auch, wenn ich gefragt hätte, das wäre noch ein spannendes Spielchen gewesen, steht das im Alten oder im Neuen Testament? Gott ist schon immer barmherzig und gnädig. Und jetzt, das habe ich vom Theologen geklaut, müssen wir zwei hebräische Begriffe lernen. Und die merken wir uns, weil die werden nachher noch ganz wichtig. Nämlich Chesed, das ist Gnade, Liebe und Güte. Das ist der eine Begriff, der in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, drinsteckt. Und der zweite ist Emet, Treue und Wahrheit. Und weil dieser Gott gnädig ist und weil dieser Gott treu ist, schließt er einen Bund mit den Menschen, wendet er sich den Menschen zu in Gnade und Wahrheit. Und das ist für mich einer dieser roten Faden durch die Bibel. Gott wendet sich dem Menschen zu in Gnade und Wahrheit. Und die Bünde Gottes, die Bündnisse Gottes mit uns Menschen, die sind ein Ausdruck dessen. Und deshalb möchte ich mit euch heute die Bünde Gottes anschauen. Ein paar wenige davon. Es gibt noch viel mehr, als ich hier heute vorstellen möchte. Zunächst mal zu dem Begriff vom Bund. Wir kennen das heute kaum mehr. Wir machen heute Verträge, aber wer Fußball ein bisschen verfolgt, so die kann man eigentlich gerade vergessen. Manchmal machen wir noch so mit Handschlag und so. Wir versprechen einander Sachen, aber einen Bund schließt heute fast niemand mehr. Ein Bund ist das ernsteste und am stärksten bindende Übereinkommen, was zwei Parteien miteinander schließen können. Das ist eigentlich die Vereinigung von 2:1. Wir kennen das noch ein bisschen aus dem Ehebund, wo wir sagen, zwei Personen werden eins für immer. Und häufig ist es so, dass ein Bund von einem stärkeren, beim Ehebund hoffentlich nicht, aber bei vielen anderen Bünden, dass ein stärkerer Partner mit einem schwächeren einen Bund ausschließt. Und wenn er das tut, dann tut er das aus Gnade, Chesed, und wendet sich dann einem anderen, schwächeren Partner zu. Das ist genau das, wie Gott Bündnisse schließt mit den Menschen. Die Bibel ist noch keine 6 Kapitel alt. Da haben sich die Menschen bewusst schon zweimal gegen Gott gewendet. Adam und Eva im Paradies und dann danach bis kurz vor der Sintflut. Da haut Gott zum ersten Mal den Nuki raus und sagt, so, jetzt fertig mit den Menschen. Machen wir nochmal Tabula Rasa. Und dann ist ganz spannend, den ersten Bund, den Gott in der Bibel schließt, oder es gibt auch Theologen, die sagen, es ist eigentlich der zweite, weil der erste Bund ist der mit Adam, aber das könnt ihr euch dann selber mal erforschen. Sagt er, und Noah fand Gnade vor dem Herrn. Gnade, spannend, ist wieder das gleiche Wort, Chesed. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und ihr kennt die Story. Noah ist der Einzige, der die Sintflut überlebt. Und nach der Sintflut tut's Gott, habe ich manchmal das Gefühl, fast ein bisschen leid. Und dann sagt er Folgendes in 1. Mose 9, Vers 11. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und alle Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken, er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Das ist so toll, dass wir uns bei jedem Regenbogen an das erinnern dürfen, dass Gott einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat, dass er nie mehr alle Menschen vernichten wird. Und da steht aber auch, dass Gott einen ewigen Bund schließt. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir reden vom alten Bund, vom Alten Testament. Und das kann suggerieren, dass wir denken, ja, das ist ja alles alter Zopf. Das gilt nicht mehr. Aber schau, wenn Gott einen ewigen Bund mit den Menschen schließt, dann meint er ewig. Und ewig ist ziemlich lang. Wir kommen auch auf den Aspekt nochmal zurück. Den nächsten Bund, den Gott dann schließt, das ist der mit Abraham, dem sogenannten Stammvater des Volkes Israel. Da sagt er auch wieder, das ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Das ist auch so ein roter Faden. Ich verstehe doch auch nicht, warum. Aber Gott wünscht sich Beziehung mit uns. Obwohl wir sind, wie wir sind. Untreu und ungehorsam. Und wir rennen davon und wir meinen, wir wissen es besser. Und all das. Aber Gott möchte trotzdem unser Gott sein. Das ist so ein roter Faden durch die Bibel. Und auch dieser Bund, den Gott da wieder schließt mit Abraham, ist ein ewiger Bund, der immer noch Gültigkeit hat. Und spannend ist jetzt, wie er diesen Bund mit Abraham schließt. Das ist nämlich der erste sogenannte Blutsbund. Das ist jetzt so ein bisschen was, das muss man erklären, weil damit sind wir nicht mehr so vertraut. Das ist so lustig, das müsst ihr lesen, 1. Mose 17, wie das läuft. Gott sagt, okay, und für Abraham ist das völlig klar, weil das war die Art und Weise, wie man zur damaligen Zeit Bündnisse geschlossen hat. Hey, bring da ein paar Viecher her, Kühe, Ziegen, Widder, Turteltaube, Taube, wird ganz genau beschrieben, wie alt die sein müssen und so weiter, das erspare ich euch. Und dann wurden die zerteilt und dann die eine Hälfte hier links und die andere Hälfte rechts hingelegt, das Blut ist rausgeflossen und das war und dann ist man dahin durchgelaufen, durch so eine Schneise aus Blut, sorry, es war einfach so. Und dieser Opfertod, der wird nochmal ganz wichtig, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, aber da komme ich nachher darauf, dass es ein Opfer braucht. Und cool ist übrigens, Gott hat so viel Humor. Der Abraham ist dann so beschäftigt, da alle möglichen Viecher und Geier und so und Vögel, die sich auf die Tiere stürzen, wegzujagen, dass er so erschöpft ist, dass er einschläft. Das stört aber Gott gar nicht. Er schließt halt den Gott mit Abraham im Schlaf. Gott will diesen Bund und er wendet sich Abraham in Gnade und Treue zu und er schließt den Bund dann halt einseitig, egal wenn der pennt. Das zweite Zeichen für so einen Blutsbund ist die Beschneidung. Im 1. Mose 17 lesen wir das, dass jedes 8 oder 10 Tage alte Kind beschnitten werden soll. Das ist genau das Zeichen für den Blutsbund, den Gott da schließt, für diese Treue. Drum ist im Neuen Testament, in den Briefen immer wieder die Diskussion, damit, ihr kennt das in einzelnen Gemeinden, Beschneidung ja oder nein. Weil ewiger Bund, der ist ja ewig gültig, müssen wir jetzt noch beschneiden oder nicht? Ich möchte nicht auf die Ebene gehen, und ich bin auch nicht beschnitten, aber einfach zum zeigen, das ist so ein Zeichen und das ist für die Israeliten so wichtig, dieses Zeichen, diesen Bund zu schließen. Das Dritte, wie man zur damaligen Zeit auch Bündnisse geschlossen hat, das war, man hat so wie bei Winnetou und Old Shatterhand, wer kennt das noch, diese Filme, gell? Ja, genau, Messer raus, Ritsch und dann tropft's da. Und das hat man im Altertum, im Orient so gemacht, man hat sich da geritzt, das Blut ist rausgetropft, man hat einen Kelch drunter gehalten mit Wein, das hat sich vermischt und dann hat man draus getrunken. Ja, ich weiß jetzt nicht, jedermanns Geschmack. Aber der Kelch und das Blut, das wird nachher auch nochmal wichtig. Und wisst ihr was, man hat da nicht wie heute, Bepanthen gab es eh noch nicht, versucht, das irgendwie möglichst schnell wieder zuwachsen zu lassen, ist nicht ins Spital gerannt, hat sich nähen lassen, sondern man hat noch irgendwelche grausige Paste da reingerieben, damit die Narbe möglichst krass war, sichtbar war. Warum? Weil man dann hingestanden ist für seine Feinde und gesagt hat, hey, schau mal, ich hier, Bündnispartner von XY. Das war so ein sichtbares Zeichen. Genau. Und das bisschen, was heute noch übrig ist in unserer Zeit und in unserer Kultur von diesem Bund, das ist der Ehebund. Den wir leider in unserer Gesellschaft immer weniger achten und uns die Bedeutung dessen auch immer weniger bewusst ist. Aber das ist genau eigentlich auch so ein Blutsbund, drum auch jungfräulicher Sex zum Vollzug der Ehe. Das ist genau so ein Zeichen eines Bundes, eines ewigen Bundes, den man schließt hier, der Bund zwischen Mann und Frau. So viel zu dem Thema Blutsbund. Wie gesagt, das wird nachher noch wichtig. Wichtig ist aber auch, dass Abraham relativ früh etwas ganz Wichtiges checkt. Nämlich, damals hieß er noch Abram. Als der 99 Jahre alt war, da erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige. Und das ist einer der Namen Gottes. Gott hat ja ganz viele Namen, ich glaube 6 oder 8 im Alten Testament. Und einer von diesen Namen ist El Shaddai. Und jetzt müssen wir ganz kurz erklären, was dieser Name bedeutet. Gott, der Allmächtige, das heißt, das ist der unbegrenzt Befähigte, heißt das wörtlich übersetzt. Ein Garant der Zukunft, das heißt aber auch Versorger. Das heißt, dieser Gott, der Abraham da begegnet und der Gott Abrahams ist, das ist der unlimitierte Gott, der sich um dich kümmert. So könnte man El Shaddai vielleicht zusammenfassen. Und das wird ganz wichtig, weil viele von euch die Story von Abraham kennen. Der wartet über 100 Jahre auf seinen Sohn. Also ganz so lange hat er nicht gewartet, aber er ist über 100, als dann sein Sohn Isaac endlich geboren wird. Und als dieser Sohn dann endlich da ist, sagt Gott, und jetzt nimmst du diesen Sohn und opferst ihn für mich und tötest ihn. Das sagt übrigens da so ein heiliger, gerechter, treuer, gnädiger und so weiter Gott. Da irgendwie checkt man das manchmal nicht so ganz. Und es geht mir auch so. Aber was dann passiert, ist ganz, ganz spannend. Lest mal die Reaktion. Also ich weiß, wie ich etwa reagiert hätte, wenn Gott das von mir verlangen würde, eine von meinen drei Töchtern zu opfern. Abraham macht, der sagt, jetzt gut, ich gehe. Der muss drei Tage laufen nach Moria. Und als er dann dort ist, nimmt er das Holz vom Esel runter und lädt es Isaak auf den Rücken und Isaak trägt das Holz den Berg hinauf. Ein bisschen mehr als 2000 Jahre später trägt wieder ein Sohn ein Stück Holz einen Berg hinauf. Der Berg heißt dann Golgatha, der Sohn heißt dann Jesus. Ein Vater muss 2000 Jahre später wieder einen Sohn opfern. Warum kann Abraham das machen? Weil er weiß, hey, wenn Gott, dieser gnädige, allmächtige Gott, wenn dieser El Shaddai mir einen Auftrag gibt, dann kann er das tun. Und ein Vers, das hat wirklich fast, das war so ein Mind-Opener, so eine Offenbarung, die Gott mir dann geschenkt hat, ist Hebräer 11, Vers 17. Wie konnte Abraham das tun? Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Der Abraham wusste das, der hatte dieses tiefe Vertrauen in diesen Gott. Das ist so entscheidend, der hatte dieses Gottesbild und er wusste, dass dieser Gott, dieser El Shaddai, mit ihm zusammen unterwegs war. Und drum war er sogar bereit, das Wichtigste zu opfern, weil er wusste, Gott ist mein Versorger, er ist mächtig, er kümmert sich um mich. Was für ein Glaube. Es gibt einen nächsten Bund und dann bin ich beim letzten, den ich im Alten Testament anschauen will. Das ist der von der mit Mose am Sinai mit den 10 Geboten. Das ist vielleicht der Bund, der uns am wenigsten, der vielleicht am unangenehmsten ist. Und manchmal wünschen wir uns das, dass es diese 10 Gebote nicht gibt. Es gibt im Alten Testament im Übrigen 613, also mit den 10 ist es noch gar nicht getan. Aber die Israeliten sagen ja zu diesem Bund. Alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. Mose besprengte das Volk mit dem Blut aus dem Becken und sagte, dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat, indem er euch diese Gesetze gab. Das kennen wir schon, Blutsbund. Nochmal ein bisschen anders vom Style her. Warum gibt uns Gott diese Regeln, die manchmal so unangenehm sind für uns? Es ist ganz einfach. Nick und ich spielen Fußball. Warum haben wir da Regeln? Das hinterfragen wir nicht. Es ist uns völlig klar. Ich weiß nicht, ob du mit dem Auto hergefahren bist, dann bist du wahrscheinlich dankbar, dass es in unserem Straßenverkehr Regeln gibt. Ich war auch schon in Ländern, wo die sehr, sagen wir mal, kreativ interpretiert werden. In eurer Familie gibt es Regeln, vermutlich. Bei uns gibt es die. Zum Beispiel, dass man am Tisch nicht singt, sonst würden unsere Kinder den ganzen Tag singen. Ein Arbeitsvertrag, seid ihr vermutlich auch froh, dass da drin steht, dass ihr jeden Monat euren Lohn bekommt, was ihr für Rechten und Pflichten habt. Und genauso ist das Bündnis mit Gott auch eines mit Rechten und Pflichten. Und ich glaube, das ist was, wo wir fast vergessen haben. Und das wichtigste Gebot ist ja das, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott hat vorher gesagt, ich will dein Gott sein zu Abraham. Und er sagt hier, ich will dein Gott sein. Und ihr habt hier gesagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Meine Kinder oder unsere Kinder haben auch schon mal zu uns gesagt, ich will nicht mehr, dass du meine Mami bist, wir ziehen jetzt aus und keine Lust mehr. Und das kann man einordnen bei einer 4-, 3-, 4-, 5-Jährigen. Aber wir machen genau das Gleiche mit Gott. Wir sagen, es interessiert mich nicht. Und wir rennen davon und die Geschichte des Alten Testaments funktioniert genau so, dass sich die Menschen immer wieder bewusst und bewusst abwenden von diesem Gott, der sich nichts anderes wünscht als Beziehung, der sich als Gnade und Wahrheit uns zuwendet. Und das bricht diesem Gott das Herz, wenn du dich von ihm abwendest. Und es wird dann deutlich, wenn wir diese Gebote anschauen, wie weit wir manchmal von Gott entfernt sind. Wir haben auch gesagt, dass Gott heilig ist. Als Gott diese Gebote gibt, sagt er zu Mose dreimal, hey, pass einfach auf, dass niemand diese Linie übertritt zum Berg Sinai, weil die Menschen, die werden meine Heiligkeit nicht aushalten, die werden sofort sterben. Genau. Und dann kennt ihr, was kommt. Es kommt dieses Wechselspiel von die Menschen rennen davon und sie wenden sich Gott wieder zu, weil sie merken, oh, es kommt doch nicht gut und sie bereuen und dann wenden sie sich wieder ab. Und dieses Spielchen, das geht so lange, bis Gott irgendwann dann findet, übrigens wieder im sogenannten Alten Testament, dass Gott irgendwann sagt, komm, wir brauchen da was Neues. Das funktioniert so nicht. Und in Jeremia 31 sagt er dann, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Damals ist das Nordreich und das Südreich ist geteilt und drum braucht es dann die beiden Erwähnungen. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt. Das ist genau die Konsequenz, wenn wir uns von Gott abwenden, dann wendet er sich auch von uns ab. Er ist da und er wartet darauf, dass das Volk umkehrt. Und jedes Mal, wenn das Volk das getan hat, war Gott gnädig und treu, Chesed und Emet. Und trotzdem sagt er, nein, so geht das nicht weiter. Und dann sagt er immer noch Jeremia 31, doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, das ist das, was wir vom Sinai kennen, den 10 Geboten, und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott, der sich in Gnade zuwendet und der möchte, dass wir mit ihm Beziehung haben. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Und das verwirklicht Gott dann einige hundert Jahre später, als Jesus auf die Erde kommt. Und da lesen wir am Anfang des Johannesbriefes, er, der das Wort war, wurde Mensch, gemeint ist hier Jesus Christus, und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Moment, das kommt uns bekannt vor. Chesed und Emet. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Genau. Aber für alle, die jetzt gedacht haben, ja, neuer Bund, und jetzt können wir das alles Alte vergessen, dem muss ich enttäuschen. Matthäus 5, Vers 17, Jesus Christus spricht, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus war der erste und einzige Mensch, der je ohne Sünde war, der die 10 und die 603 weiteren Gebote vollumfänglich eingehalten hat. Und der war dann nachher das perfekte Opferlamm, um diesen Blutsbund mit Gott zu erneuern und neu zu schließen. Mit seinem Tod am Kreuz tut er genau das. Und kurz vor seiner Kreuzigung, kurz vor seinem Tod, nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Den Becher kennt ihr schon, Blutsbund, Tropfen und so, erinnert euch? Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Er wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Gott erneuert diesen Bund, diesen Blutsbund, das kennen wir schon. Und durch den Tod am Kreuz wird dieser Bund mit Gott wiederhergestellt, um uns unsere Schuld zu vergeben und die Beziehung zu Gott zwischen uns als Menschen und dem heiligen Gott wiederherzustellen. So, was heißt das alles jetzt für uns heute? Ich glaube, das Erste, was wir oder was ich aus all diesen Sachen herausnehme, ist, dass dieser Gott vor allem eins ist. Und jemand hat es gesagt, dieser Gott, der ist Liebe. Der ist die Liebe in Person. Und die Bibel vom ersten Buchstaben bis zum letzten Vers in der Offenbarung ist ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Ist das Ringen Gottes mit uns um die Beziehung mit uns. In Form von diesem Bund, von diesem neuen Bund. Und dieser Bund, der bringt uns ewiges Leben. Das ist mein erster Punkt, was das für uns ganz konkret bedeutet. Er bringt uns ewiges Leben durch den Glauben an Jesus. Der Vater liebt seinen Sohn und hat die Macht über alles gegeben. Allmächtig kennen wir auch schon. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Sorry Leute, Neues Testament. Gott ist auch da weiter eifersüchtig und ist auch da konsequent. Man kann sogar sagen, ich habe ein tolles Buch gelesen, da heißt es, dass Jesus Gottes letztes Wort ist. Es wird keinen neuen Bund mehr geben. Mit Jesus ist alles getan, alles gemacht. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Aber jetzt ist es an uns und du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn du heute hier sitzt oder am Livestream bist und diesen Bund mit Gott noch nie geschlossen hast, noch nie gesagt hast, ja, sei du mein Gott, dann tu das heute, weil jeder Tag, an dem du das nicht tust, ist ein verlorener Tag. Und ich glaube, wir brauchen das. Und dieser Gott, der wünscht sich dann auch Beziehung mit dir. Das braucht nur ein ganz einfaches Gebet. Das Zweite, was ich daraus mitnehme, ist, dass wir Gottes Freunde und Bündnispartner sind. Bündnispartner des El Shaddai, des unlimitierten Gottes, der sich um uns kümmert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil der Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Und das ist für mich so was Tolles, dass ich jetzt aufstehen kann, hinstehen kann und sagen kann, hey, du Problem, du Herausforderung, du schwierige Situation. Hier steht nicht nur viel schön, der steht da. Aber hinter ihm steht der allmächtige Gott. Der da, der El Shaddai. Und was gibt uns das für eine Autorität? Der dritte Punkt, den bin ich auch noch am herausfinden. An dem bin ich immer wieder am Ringen. Aber das ist was, wo ich zutiefst überzeugt bin. Dass Gott diese ganze Heilsgeschichte vor allem deshalb gemacht hat, um uns zu autorisieren und uns Vollmacht zu geben als seine Bündnispartner. Und die Verheißungen, die damit verbunden sind, die sind gewaltig. Jesus spricht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Jetzt würde ich euch gerne sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich rumlaufe durch Rheinach und irgendjemand humpeln sehe, die Hand auflege und er ist gesund. Und jedes Mal, wenn ich zu Hause eine schwierige Situation in der Familie habe, ich bete und dann ist alles gut. Das ist nicht so. Aber ich glaube, dass da noch viel mehr möglich ist und ich strecke mich jeden Tag nach dem aus. Ich will noch mehr von dem erleben. Weil was hat denn Jesus getan? Er hat das Evangelium verkündet, er hat Kranke gesund gemacht, er hat Tote auferweckt. Mir wird es ja schon lang, wenn Schnupfen weggehen würde, mal. Aber an dieser Verheißung möchte ich festhalten. Und ich habe einen ganz tollen Film gesehen, den ein Mann gemacht hat, Andrea Di Melia von der Vineyard Bern. Und der hat sich auf die Suche gemacht, hey, warum erleben denn manche Leute das, was da beschrieben ist? Und für das habe ich euch einen Clip mitgebracht, den ich mit euch schauen will. Das ist der Trailer zum Film Christ in You. Und ich möchte euch lustig machen, dass ihr ein bisschen spürt, wie das aussehen kann, wenn wir als Bündnispartner des allmächtigen Gottes in dieser Welt unterwegs sind.
Everything else is secondary. Food, clothes, security, even the life. Being alive or not, it doesn't make any difference. These people, they lost the hope. They have no hope for future. They have nothing to look forward to live. They are dying a slow death because they lost the hope.
Jesus said, "You are the light of the world." He said, "You are the salt of the earth." Without the influence of the body of Christ, the world is a living hell. We are here to change the world.
See, I believe enough for Jesus to be crucified for me, to be raised from the dead for me, and for me to get to heaven. The question is, do you believe enough for heaven to get into you, to possess you now?
Whoa!
Okay, I'm just gonna put my hands on your knees.
Okay.
If you follow Jesus, if you have a pulse, you're qualified.
When just anybody goes, that screams the gospel. That's why Jesus chose the 12. None of them highly qualified, none of them educated.
It's not about the outcome. It's about who we become in the process.
You have to die. You really have to die to this world in order to live in another one.
There's no way to get delivered from it. You only get delivered through it.
Breakthrough in any and every situation we face in life is the fact that Jesus Christ lives in me through the Holy Spirit. That's the answer.
Schau, ich glaube, dieser letzte Vers aus dem Johannesevangelium, da geht es nicht darum, dass wir jetzt wunderbar wie glauben und noch heiliger werden oder irgendwas. Sondern ich glaube, es geht darum, diesen allmächtigen Gott, diesen El Shaddai immer wieder neu einzuladen. Und zu sagen, hey, komm du mit deiner göttlichen Gegenwart in mein Leben und mein Umfeld. Und das ist das, was ich mir so fest von ganzem Herzen wünsche. Dass wir das sehen und dass da, wo wir hinkommen, dass da Licht hinkommt, dass da Hoffnung hinkommt, dass da Heilung hinkommt, dass da Wiederherstellung passiert. Weil ich glaube, diese Welt das so fest nötig hat. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst und welchen Glauben du brauchst. Ist es der Glaube an diesen El Shaddai, der gnädig und treu sich dir zuwendet in deinem Alltag? Oder ist es der Glaube an die Heiligkeit Gottes, so wie Mose das erlebt hat? Oder ist es der Glaube an diese echte Freundschaft, die Gott mit dir haben möchte und die er mit dir sucht? Oder ist es der Glaube, dass du Bündnispartner des allmächtigen Gottes bist, dass du in dieser Autorität und Vollmacht in deinem Umfeld regieren kannst. Ich weiß nicht, für welchen Glauben du heute bitten möchtest, aber ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen und mit mir für diesen Glauben zu beten an diesen Gott, der Liebe ist und der sich auch dir heute, jetzt in Liebe, in Gnade und Treue, Chesed und Emet, dir zuwenden möchte. Und wenn du das möchtest, steh doch mit mir auf, du darfst auch sitzen bleiben, und komm mit mir vor diesen Gott und streck deinem Bündnispartner dein Herz entgegen. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich vom Anfang der Menschheit an den Menschen zugewendet hast, in Liebe, in Gnade und in Treue. Danken dir, dass du deinen Sohn ans Kreuz geschickt hast, dass der gestorben ist und auferstanden ist, um diesen Bund zu erneuern. Danken dir, dass du uns zu deinen Bündnispartnern machst und dass wir als deine Bündnispartner Hoffnung und Liebe in diese Welt tragen dürfen, weil du in uns wohnst. Und wir bitten dich, dass deine Gegenwart in unserem Leben immer stärker wird, immer größer wird, immer sichtbarer wird. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns an dem Ort begegnest, wo wir dran sind. Lass du unseren Glauben wachsen, lass du unser Vertrauen wachsen, lass du uns diesen Bund immer wieder erneuern und möchten dich um Vergebung bitten, wo wir uns von dir abgewendet haben, wo wir dachten, wir wissen es besser, wo wir von dir davon gerannt sind. Und wir möchten heute jetzt diesen Bund erneuern oder vielleicht auch zum ersten Mal schließen und dich bitten, dass du in unserem Leben regierst und dass wir in dem Bewusstsein und der Autorität dieses Bundes leben dürfen. Jetzt, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.